Männersan Rot, der Podcast rund um die Männer, Frauen, Amateure und die Jugend vom FC Bayern München.
Servus und herzlich willkommen zum Männersan Rot Podcast. Folge 321 ist eine ganz besondere Folge, denn ihr werdet natürlich als aufmerksame Männersan Rot HörerInnen und auch LeserInnen längst mitbekommen haben, dass Georg, unser Mr. Kaderlytics sozusagen, sich intensiv mit Kaderplanung und allem, was dazugehört, auseinandergesetzt hat. Vereinfacht könnte man sagen, ist der FC Bayern zu dünn besetzt? Das ist die Frage, die wir uns alle gestellt haben in der Hinrunde. Und mit diesem Thema wollen wir uns heute ganz ausführlich beschäftigen und im Detail. Und einerseits mit Georg Haas, denn er hat die Artikel geschrieben. Servus, Georg.
Servus, Justin.
Und andererseits werden wir sprechen mit Michael Reschke, dem technischen Direktor, ehemals technischen Direktor des FC Bayern München, der in leitender Rolle quasi an dieser Kaderplanung dort eben beteiligt war, der jahrelang auch bei Bayer 04 Leverkusen gearbeitet hat, was natürlich auch wunderbar in diese Woche passt, wo ja das Topspiel des FC Bayern München ansteht. Und mit diesem Experten sprechen wir heute rund eine Stunde lang über das Thema Kaderplanung, was gehört dazu. Natürlich werden wir auch über das Topspiel sprechen, etc.
Ein kleiner Teaser vielleicht. Michael Reschke geht davon aus, dass Manuel Neuer nicht mehr lange die Nummer 1 beim FC Bayern sein wird.
Ja, was es damit auf sich hat, das werdet ihr im Laufe der Folge erfahren, denn wir haben die Folge aufgezeichnet und zeichnen dieses Intro jetzt nachträglich auf, nur damit ihr Bescheid wisst, dass das chronologisch für euch natürlich ein bisschen anders abläuft, aber der Teaser sollte euch natürlich dazu verleiten, das Gespräch sich komplett anzuhören. Was mich auch dazu bringt, dass es sicherlich den ein oder anderen, die eine oder andere geben wird, die neu bei Männersan Rot ist und neu diesen Podcast jetzt entdeckt durch dieses Interview mit Michael Reschke. Ich kann nur sagen, dann bleibt doch gerne. Wir produzieren Analysen, Einordnungen und Meinungen mit Tiefgang rund um den FC Bayern München, hier wöchentlich im Podcast und auch bei uns im Blog auf mirsanrot.de. Ihr findet uns zudem unter Männersan Rot auf Twitter, Facebook, Instagram und Blue Sky. Für alle, die uns bereits kennen und unsere Arbeit auch wertschätzen. Auch hier nochmal der Hinweis, wie jede Woche, unterstützt uns gern auch finanziell. Wie das geht, warum wir eure Unterstützung benötigen und was wir mit eurem Geld anfangen, erfahrt ihr unter mirsanrot.de/unterstützen. Den Link findet ihr auch in den Shownotes.
Und falls jemand von euch keine 5 Euro im Monat übrig hat für uns oder mehr oder weniger, ihr könnt uns natürlich auch ansonsten ein bisschen helfen. Zum einen, was immer gut für uns ist, einfach Reichweite. Das heißt, wenn ihr der Meinung seid, unsere Artikel, Podcasts oder insbesondere diese Folge ist vielleicht auch interessant für Freunde, Freundinnen von euch, die grundsätzlich gar keine Bayern-Fans sind oder die Bayern-Fans sind und uns noch nicht kennen, dann hilft uns das sehr. Einfach mal einen Link weiterschicken oder eine Empfehlung persönlich weitergeben. Alternativ dazu auch einfach immer mal wieder 5 Sterne auf Spotify und anderen Plattformen. Auch das hilft uns bei Reichweite und Sichtbarkeit und dann stößt vielleicht ja jemand anderes zu uns, der uns oder die uns dann unterstützen kann.
Und damit steigen wir dann jetzt auch ein in unser Gespräch mit Michael Reschke. Hallo Herr Reschke, schön, dass Sie sich heute die Zeit für uns genommen haben, diese besondere Podcast-Folge mit uns aufzuzeichnen.
Ja, ich bin ja schon mal zu Gast gewesen und ich schätze den Podcast auch und weiß, dass da auch von der Vorbereitungskompetenz und auch vom Wissen über Bayern München immer eine ganze Menge Hintergrund vorhanden ist. Und dann macht sowas ja auch mal Spaß.
Das hören wir doch gerne. Justin, bitte direkt als Schnipsel ausschneiden und auf allen Promokanälen verwenden. Das brauchen wir.
Ja, vielleicht muss ich an der Stelle noch klarstellen, dass wir ihn nicht bezahlt haben dafür. Vielen Dank. Ja,
aber ich habe doch schon den Eingang auf dem Konto verbucht.
Wunderbar. Ja, das passt ja gleich doppelt und dreifach, dass wir Sie heute mit hier dabei haben, denn am Wochenende steht ja das absolute Topspiel in der Bundesliga an zwischen dem FC Bayern München und Bayer 04 Leverkusen. Und Sie haben ja für beide Clubs gearbeitet. Insofern bleibt es natürlich nicht aus, dass wir auch kurz über dieses Spiel sprechen. Leverkusens Aufstieg ist ja in dieser Saison schon auch beeindruckend, gerade unter Xabi Alonso. Die einfache Frage an Sie, warum ist Leverkusen gerade so gut?
Ja, da gibt es natürlich nicht diesen einen Grund, sondern da gibt es eine ganze Palette an Gründen. Und wenn ich die Schwerpunktthemen mal rausgreife, dann muss man sagen, Zunächst mal ein ganz großes Kompliment an Fernando Caro und Simon Rolfes, die das, was jetzt mittlerweile jeder weiß, ja in die Tat umgesetzt haben, nämlich Xabi Alonso als Trainer zu verpflichten. Und letztendlich war der zu dem Zeitpunkt, wie Bayern 04 den Xabi verpflichtet hat, war der ja auch für andere Clubs auf dem Markt, hatte vorher die zweite Mannschaft von San Sebastian trainiert, mal mit einem Aufstieg, aber auch mit einem Abstieg in die jeweils in die zweite Liga, also in die zweite Liga aufgestiegen, aus der zweiten Liga abgestiegen, war ja jetzt nicht so offenkundig, dass der schon viel nachzuweisen hatte. Aber die Bayer-Führung war Überzeugungstäter in der Frage der Verpflichtung von Xabi Alonso. Das hat sich komplett ausgezahlt, ja, so wie der jetzt handwerklich diese Mannschaft führt, ja, sowohl im taktischen Bereich als auch aufgrund seiner wirklich herausragende Persönlichkeit, ist schon beeindruckend. Das ist sicherlich ein ganz entscheidender Grund. Ja. Und würde das sogar noch diese Trainergeschichte ein bisschen weiter ausführen. Xavi ist natürlich nicht alleine an Bord, sondern der hat auch sehr gute Partner an seiner Seite, ob das jetzt bei der Spielanalyse der Marcel Daum ist oder so ein Torwarttrainer wie David Thiel oder der ganze Trainerstab, wo er noch ein paar spanische Kollegen mit dabei hat. Das ist alles stimmig und rund. Das ist einfach ein funktionierendes Team.
Funktionierendes Trainerteam. Das ist direkt ein interessantes Thema, zu dem ich ansonsten vielleicht noch später kommen werde, weil Sie haben jetzt unter anderem Marcel Daum angesprochen. Der ist, wenn ich es jetzt richtig verstehe, der war ja vorher schon bei Bayer. Das heißt, den hat Xabi Alonso nicht mitgebracht. Wie ist es heute? Wie viel Trainerteam bringt die Trainer noch mit und wie viel Team aus dem Trainerteam und drumherum stellt der Verein?
Ja, das ist natürlich von Trainer zu Trainer so unterschiedlich. Ich habe darüber vor ein paar Wochen mal ein ganz langes Gespräch mit Jörg Schmadtke gehabt. Ja. Wir waren uns beide einig, normalerweise musst du als Verein ein Team stellen. Der neue Trainer, der kann immer einen Co-Trainer, vielleicht sogar mal in einem Ausnahmefall zwei mitbringen. Aber grundsätzlich solltest du in verschiedenen Bereichen einfach so stark sein als Club, dass du dein eigenes Team hast. Ja? Und das ist in Leverkusen der Fall gewesen. Auch wenn ich eben von mehreren Spaniern gesprochen habe, der Xavi hat nur einen mitgebracht. Mhm. Die anderen waren auch vorher schon da. Ja? Also von da gesehen, für mich eine ideale Konstellation. Du hast ein funktionierendes Gebilde, in dem dir vielleicht der Leader, in dem dir derjenige fehlt, der die absolute Entscheidungskompetenz hat, der auch der akzeptierte Trainer und Führer ist und die Position, die da bedienst du dich dann halt auf dem internationalen Trainermarkt. Und das ist Bayer Leverkusen top gelungen mit Xabi Alonso. Ja. Denn ich muss sagen, ich kenne ihn ja aus meiner Münchner Zeit. Wir hatten damals ein sehr enges Verhältnis und kann nur sagen, er ist sowohl von der Persönlichkeit als auch wirklich von der tiefen Analyse und Fußballkompetenz außergewöhnlich.
Wird Xabi Alonso irgendwann Bayern-Trainer?
Ach, wissen Sie, das ist eine Spekulation. Da würde ich mich ungern beteiligen. Fakt ist erstmal, der ist jetzt anderthalb Jahre in etwa bei Bayern Leverkusen. Der fühlt sich pudelwohl. Das ist ein Club, in dem die gesamten Strukturen stimmen. Ja, da sind ja viele Leute, mit denen ich noch zusammengearbeitet habe. Wenn ich jetzt die medizinische Abteilung sehe mit dem Kopf, dem Karl-Heinz Dittmar als Internisten und Leiter der medizinischen Abteilung, das ist ein Topmann. Das geht in Leverkusen, Ernst-Peter Lehnhoff, der schon seit Jahren als Teammanager da hervorragende Arbeit leistet. Da ist einfach eine Struktur geschaffen worden in Leverkusen, wo es natürlich hin und wieder mal wichtig ist, auch den einen oder anderen aufzufrischen, aber das Kernteam, die kennen sich alle, die arbeiten schon lange zusammen und die besitzen alle viel Kompetenz. Und da fühlt der Xabi sich wohl im Moment. Für den ist das ein wunderbares Arbeiten. Und warum soll der jetzt wechseln? Also ich würde das nicht ausschließen. Es wird irgendwann mal zu einem der ganz großen Vereine führen. Davon bin ich überzeugt, aber das kann der im Moment ganz gelassen sehen. Und je nachdem, wie die Saison endet, sprich auch vieles dafür, noch zumindest ein Jahr in Leverkusen zu bleiben.
Ja, Sie hatten vorhin das Leverkusener Team drumherum erwähnt, unter anderem Herrn Caro. Caro ist, glaube ich, gebürtiger Spanier, Xabi ja auch. Wie läuft das in der Praxis ab in Leverkusen und um Leverkusen herum? Ist dort Firmensprache Englisch, Spanisch oder wie viel Deutsch hat es dort noch?
Ja, also Xabi hat ja schon zu seiner Bayernzeit versucht, sehr schnell Deutsch zu lernen. Und da wird auch viel Deutsch gesprochen, logischerweise. Aber das liegt auch in der Natur der Sache. Dadurch, dass sie sehr viele Spanier haben, dann gleitet es auch mal wohl, wenn die Trainer unter sich sind, in Spanisch ab oder es wird mal Englisch gesprochen. Der Sprachenwirrwarr, der ist schon sehr international, wobei in Leverkusen auch da immer Wert darauf gelegt wird, dass möglichst alle Spieler Deutsch sprechen oder zumindest einigermaßen sich auf Deutsch verständigen können. Und das wird schon versucht, viel Deutsch einzubringen, aber es gibt auch schon mal Ansprachen, so wie ich höre, die auf Englisch ablaufen oder wo halt intern auch mal ein bisschen Spanisch gesprochen wird. Mischmasch.
Dann lassen Sie uns mal zum Gegner von Bayern 04 Leverkusen kommen.
Ja, eine Sache noch.
Gerne,
richtig.
Gerne.
Ist natürlich nicht nur Xabi, sondern man muss sagen, Leverkusen verfügt seit vielen, vielen Jahren über ein sehr, sehr intelligentes, starkes Scouting und die haben natürlich auch unter der Führung von Kim Falkenberg da jetzt eine Summe an Transferentscheidungen getroffen, die top ist, ja, und haben das sehr geschickt gemacht, haben das sehr gut gemacht und die Mannschaft ist nicht nur in der Spitze, sondern auch in der Breite sehr gut aufgestellt. Selbst wenn da mal ein paar Stammspieler fehlen, ne, wie das jetzt durch den Afrika-Cup auch der Fall war, dann wird nicht gejammert, dann werden andere in die Schlacht geschickt und es funktioniert auch. Ja. Das Einzige, was wirklich im Moment schmerzt, ist sicherlich der Ausfall von Boniface, der für Bayern Leverkusen eine ähnliche Bedeutung hat, wie Harry Kane das für Bayern München ist. Auch wenn er vielleicht nicht ganz die Klasse von Kane hat, aber er fehlt Bayer Leverkusen natürlich extrem. Aber auch da, du hörst ja, keinerlei Gejammer oder kein Klagen aus Leverkusen, sondern da wird versucht, das anders aufzufangen. Und bisher ist das sehr gut geglückt.
Ist das auch ein Unterschied zu Meisterschaftskandidaten in der Vergangenheit? Vornehmlich war es ja vor allem Borussia Dortmund in den letzten Jahren auch. Also es wird ja immer so ein bisschen auch darauf spekuliert, wann bricht der Gegner des FC Bayern München ein? Wann kommt diese Phase, wo es mal nicht so läuft, wo die Ergebnisse nicht stimmen und wo die Bayern dann am Ende das Ding doch entscheiden? Ist das der große Unterschied, dass Leverkusen dort einfach taktisch, strukturell noch mal stabiler ist als andere Konkurrenten des FC Bayern in der Vergangenheit?
Wissen Sie, selbst wenn Bayer Leverkusen dieses Jahr Zweiter werden sollte, haben die eine tolle Saison gespielt. Das steht absolut jetzt schon außer Frage. Deshalb ist es das jetzt, natürlich ist dieses sinnbildliche deutsche Meister und die Bayern mal hinter sich zu lassen, der ganz große Antrieb. Ne? Aber wenn es am Ende, wir machen jetzt mal ein Planspiel daran, an einem Punkt fehlt, ja, dann ist Bayer Leverkusen nicht gescheitert, sondern hat Bayer Leverkusen trotzdem eine überragende Saison gespielt. Ne, deshalb, das steht für mich jetzt schon fest. Ich glaube aber, dass sie eine sehr gute Chance haben und das Spiel am Samstag hat natürlich schon einen gewissen richtungsweisenden Charakter dabei.
Genau, da, wenn wir mal bei den FC Bayern München sprechen, da gibt es ja auch einen relativ neuen Trainer, ähnlich wie bei Leverkusen, mit Thomas Tuchel. Wie bewerten Sie denn die Entwicklung des FC Bayern unter Thomas Tuchel?
Naja, dass die Bayern im Moment nicht diese Souveränität, die eigentlich über Jahre hinweg gewohnt waren, aufs Feld bringen, das ist ja offenkundig, da muss man nicht viel studiert haben. Im Moment herrscht da viel auch so eine Arbeitssiegmentalität, die dem Club vielleicht auch mal ganz gut tut, selbst wenn die dann nicht alle direkt zufriedenstellt, sondern man ist einfach gewohnt, dass Bayern Spiele sehr souverän gewinnt und das ist aktuell eigentlich nur in Ausnahmesituationen der Fall. Aber eins ist natürlich auch Fakt, wir haben den 20. Bundesligaspieltag. Von den 20 Spielen hat Bayern München 16 gewonnen. Zweimal unentschieden und zweimal verloren. Das ist eigentlich eine wirklich gute Bilanz, eine gute Zwischenbilanz. Ne? Klar, dieser Pokalausreißer, der schmeckt natürlich. Und wenn du dann mal gegen Eintracht Frankfurt so eine Klatsche bekommst, dann hinterlässt das in München immer mächtige Spuren. Aber wenn man jetzt die Saison mal realistisch Champions League, Bundesliga sieht, ja, dann kann man sagen, man ist definitiv im Soll.
Da sprechen Sie was an, Herr Reschke, zufällig jetzt, weil wir haben es die Tage mal nachgerechnet. Der FC Bayern war nach dem 20. Spieltag zuletzt so gut in der Bundesliga rein, was die Punkteausbeute angeht, als Sie und Guardiola noch bei Bayern waren. Also tatsächlich eine echt gute Saison von Bayern und wie Sie es gesagt haben, Leverkusen ist Stand jetzt oder bisher zumindest einfach noch ein Ticken erfolgreicher. Und so.
Das ist ja in Anführungsstrichen das Problem bei Bayern München, dass Leverkusen so eine herausragende Saison spielt. Bayern München als Bayern München spielt ja eine durchaus sehr zufriedenstellende Bundesliga-Saison. Ja? Nochmal, wenn ich jetzt sage sehr zufriedenstellend, dann von der Punkteausbeute sowieso. Vielleicht gibt es weniger Highlight-Spiele bisher, als das in der Vergangenheit oftmals der Fall war, dass man in Augsburg oder zu Hause gegen Mönchengladbach oder wie auch immer so eine Spur souveräner und klarer Spiele dominiert und gewonnen hat. Ja gut, das ist es jetzt mal, die anderen Clubs machen es auch gut und da ist ja kein Selbstläufer mehr, jedes Spiel zu gewinnen. Dann müssen wir halt jetzt wirklich mal ein bisschen mehr knempen, wie man bei uns in der Region sagt, um Spiele zu gewinnen.
Spiele zu gewinnen, klicken wir damit doch vielleicht aufs Wochenende konkret und zum Abschluss noch ein kleiner Tipp von Ihnen. Wer gewinnt am Wochenende im Topspiel in Leverkusen?
Also wer da jetzt in die Glaskugel schauen könnte, den gratuliere ich recht herzlich. Das ist alles möglich. Jedes Resultat ist möglich. Ich bin von einer Geschichte überzeugt, dass wir ein herausragendes Bundesligaspiel sehen. Weil ich glaube, dass beide Mannschaften auf Sieg spielen werden. Die Münchner in Anführungsstrichen müssen, ja, auf Sieg spielen, um eben wieder Oberwasser zu bekommen. Mit dem Unentschieden könnte man natürlich auch noch leben, aber die werden natürlich versuchen zu gewinnen. Und die Leverkusener, die haben jetzt eine Chance, die Münchner 5 Punkte wegzudrängen, ja, im Fall eines Sieges. Und die werden natürlich alles versuchen, dieses Spiel zu Hause zu gewinnen. Aber einen Tipp kann ich nicht abgeben, nein, mache ich nicht.
Schlagen da auch zwei Herzen in Ihrer Brust? Wahrscheinlich schon, oder?
Bei mir ist es im Moment so, wenn ich auf Wunschkonzert drücken könnte, würde ich sagen, Bayer Leverkusen wird deutscher Meister und Bayern München gewinnt die Champions League. Da könnten, glaube ich, beide Clubs sehr gut mit leben. Da könnten beide und ich wäre auch hochzufrieden. Wissen Sie, wenn ich jetzt ein bisschen mehr Bayer Leverkusen diese Meisterschaft gönne, dann hat das zu einem ganz großen Teil damit zu tun, dass dieser Club es nach diesen vielen Jahren, den er wirklich sehr gut arbeitet, auch einfach verdient hat. Und zum Zweiten, dass es für die Liga einfach gut ist. Die München selber, du willst jedes Jahr Meister werden, ja, wäre der 12. Meistertitel in Folge. Ja, wenn es dann am Ende des Tages so ist, dass man in den letzten 12 Jahren 11-mal Meister war und einmal Zweiter, dann ist das auch eine brillante Bilanz. Und nochmal, ich drücke für die Champions League die Daumen und da könnten beide Vereine gut mit leben, glaube ich.
Das glaube ich auch, Herr Reschke. Ich darf das jetzt ja nicht laut sagen, aber ich sehe das ganz genauso. Für die Bundesliga wäre das gut, wenn es mal einen anderen Meister gäbe. Und mit der Champions League als Trostpreis, glaube ich, da schimpfen jetzt sogar unsere Hörer und Hörerinnen gar nicht so sehr mit mir wie sonst, wenn ich immer mal wieder vor. Ich jammere auch genauso oft wie andere Leute drüber, dass die Bundesliga so langweilig geworden ist an der Spitze. Ja. Insofern,
Also man muss es ja auch aus Bayern-Sicht ganz klar so sagen, also was Leverkusen da macht, das hat alles Hand und Fuß, das hat Herr Reschke auch wunderbar gerade dargestellt alles, also warum nicht auch mal ein Team dann damit belohnen oder warum sollte sich Leverkusen nicht auch mal selbst damit belohnen, fände ich gut und ich fände es auch besser als letztes Jahr beispielsweise vom Zeitpunkt, weil da hatte ich nicht das Gefühl, dass Borussia Dortmund am Maximum arbeitet, sondern eher, dass sie von der Schwäche des FC Bayern profitieren und aktuell ist es ja doch andersherum, dass die Bayern stark sind und Leverkusen einfach noch den Tick stärker. Mal sehen, wo es hinführt, aber allein deshalb, glaube ich, kann man das schon so argumentieren.
Also kleines Einhaken, Borussia Dortmund hat letztes Jahr auch eine überragende Rückrunde gespielt. Ja, dass es
das
dann
stimmt,
Spieltag nicht funktioniert hat, da würde ich schon sagen, also das, was auf Schwäche der Dortmunder zurückzuführen, das möchtest du nicht stehen lassen, weil die Rückrunde war wirklich stopp von denen. Ne?
Das stimmt absolut, klar. Also das war jetzt auch nicht die Absicht, Dortmund als extrem schwächer darzustellen oder so, aber ich glaube schon, dass sie ein Stück weit auch davon profitiert haben, dass die Bayern sehr, sehr viel Unruhe hatten. Und wenn man dann auf die Punkteausbeute am Ende guckt, dann sind über 70 Punkte natürlich top, aber zum Meistertitel hat es halt in der Regel in der Vergangenheit ein bisschen mehr gebraucht und das war so der Punkt, den ich machen wollte. Klar, aber ansonsten natürlich komplett einverstanden.
Wahre Geschichten, echte Liebe. Darum geht es im neuen Podcast True Love der beiden Journalistinnen Lynn und Leo. Die beiden kennt ihr vielleicht schon aus dem erfolgreichen True Crime Podcast Mord auf Ex. Und jetzt erfinden sie ein neues Genre, True Love. Es geht um wahre Geschichten über Freundschaft, Familie und die ganz große Liebe. Unter anderem geht es um Bonnie und Clyde, Kaiserin Sissi und Prinzessin Diana, aber auch um einen Jungen, der seine Mutter am anderen Ende der Welt sucht. All diese Geschichten haben genauso viel Spannung und Emotionen wie jeder True Crime Fall. Aber hier gibt es dazu noch ganz viele warme Gefühle. Ab jetzt gibt es jeden zweiten Freitag eine neue Folge True Love, überall, wo es Podcasts gibt.
Lassen Sie uns mal über das Thema Transfers sprechen. Wie beschäftigt waren Sie dieses Wintertransferfenster und wie sieht Ihre Rolle bei Stella Football aus?
Ja, meine Position nennt sich Head of International Football. Was viel damit zu tun hat, ist, dass die Agentur CAA Stella in den letzten Jahren extrem expandiert hat, dass ausgehend von dem Kernmarkt England viele Länder, viele Agenturen in einzelnen Ländern hinzugekauft worden sind. Ja, die Terminologie hört sich ein bisschen eigenartig an, aber die stimmt exakt so. Ob das jetzt Spanien ist, Portugal, Frankreich, Deutschland, Belgien, Holland, wir bauen jetzt gerade Italien auf. Es geht darum, zu internationalisieren und da hat es einfach im strukturellen Bereich Optimierungsluft gegeben. Ja. Und das war das Thema, weshalb die Firma mich nach meiner Zeit in Schalke angesprochen hat. Und das sind eigentlich meine Tätigkeitsfelder, die Länder neu aufzubauen, ein internationales Netzwerk zu knüpfen, Scouting und Spielerpräsentation zu verbessern. Ich bin kein Berater, das heißt, ich habe keinen Spieler, den ich berate. Das würde ich auch nicht machen wollen jetzt. Ich bin 66, das ist also auch nicht meine Baustelle. Und ich bin auch in der Regel in Transfers, in Transferverhandlungen nicht eingebunden. Es gibt immer mal Gespräche. Ich war also Wochenende in Amsterdam, habe Ajax Amsterdam gegen PSV Eindhoven gesehen. Da habe ich mich auch mit unserem isländischen Nachwuchsspieler Fredrik Hülsen getroffen und wir hatten ein sehr gutes Gespräch und habe auch mit dem neuen Sportdirektor von Ajax Amsterdam, mit Kevin De Lange, ein sehr gutes Gespräch gehabt. Aber da geht es nie um Verträge, Vertragsgeschichten, sondern da geht es immer um grundsätzliche sportliche Optimierung bei einzelnen Spielern oder eben strukturelle Themen.
Sie haben jetzt ja gerade einen Ihrer Nachwuchsspieler angesprochen. Das Portfolio an Spielern, die von Ihnen vertreten würden, ist ja recht, recht beachtlich. Ich nenne nur mal zwei, drei der international bekanntesten. Da gehört ein Camavinga von Real Madrid dazu, da gehört ein Jack Grealish von Manchester City dazu, ein Ibrahim Konaté von Liverpool. Insofern hatten Sie mit Jörg Spatke wahrscheinlich mehrere interessante Gesprächsthemen. Ja. Da gehört aber auch ein gewisser Sacha Boey dazu. Ein junger Franzose, der jetzt just im Winter von Galatasaray zum FC Bayern gewechselt ist. Jetzt haben Sie ja gerade gesagt, konkret, operativ am Transfer selbst sind Sie nicht beteiligt. Aber hat Sie dann hier einer der alten Kollegen aus München doch mal angerufen und gesagt, Herr Reschke, sagen Sie mal, ist der Jung was?
Nee, das ist, da haben die Münchner ihre eigene Scouting-Abteilung, da sind die tief ins Thema eingetaucht. Das war eine Aktion, die ist geleitet worden von Christoph Freund mit unserem Deutschland-Leader, der ist der Disziplinmeister, die haben das abgewickelt, da gab es keinen Austausch. Der war auch nicht nötig, weil das Bild, das die von Boey hatten, war schon sehr intensiv und sehr umfassend. Das habe ich natürlich über Wandel, über unsere Deutschland-Leute mitbekommen, die in den Gesprächen dann drin steckten und das passt schon alles.
Was erwarten Sie grundsätzlich von Boe beim FC Bayern? Wie schnell kann er sich vielleicht sogar festbeißen in einer möglichen Stammelf unter Tuchel?
Ja, also Boe bringt extrem viel Energie mit. Der ist ein Spieler, der der Strecke macht, der einen sehr starken Drang nach vorne hat, der sich von hinten raus immer wieder einschaltet, eine gute Schnelligkeit hat, eine gute Physis und ich glaube gerade dieser Punkt, erfrischende Energie, würde ich mal das umschreiben, das bringt er definitiv mit. Der hat den Vorteil, dass er schon mal unter Druck gespielt hat, ne? wenn du bei Galatasaray spielst, da, wenn du gewohnt bist, hast du erst die Derbys in Istanbul schon gespielt, kennst du den Fanatismus der Fans, dann, ja. dann kommst du nicht ganz unbeleckt an, aber natürlich bei so einem internationalen Spitzenklub wie Bayern muss man auch erstmal seine Position in der Mannschaft erarbeiten. Wir sind aber sicher, dass er das kann. Und er hat natürlich noch eine andere Stärke, die in München zum Problem werden kann.
Da bin ich jetzt aber gespannt.
Er wird Manuel Neuer verdrängen.
Ach, okay, er hat also ein Talent als Torhüter. Das heißt, ist ja ganz gut. Seit Michael Tarnath, glaube ich, war kein Feldspieler mehr im Tor des FC Bayern. Das heißt, ab jetzt wäre der FC Bayern auch gerüstet für Situationen, in denen ein Feldspieler ins Tor muss.
Ach, Manuel Neuer ist ja bekanntlich der beste Tennisspieler.
Bayern-Kader. Jetzt haben sie mich schön auf falsche Werte gelockt.
Und Boe ist ein außergewöhnlich guter Tennisspieler, der als junger auch mal die Tendenz hat, Tennisprofi zu werden. Und ich habe den Manuel gesagt, ich habe dich schon informiert, habe schon eine Kampfansage geschickt. Deine Rolle als Nummer 1 bei den Bayern ist neigt sich dem Ende entgegen. Aber auf dem Tennisplatz, nicht im Tor. Ne? Im Tor ist Manuel Neuer nach wie vor
wunderbar.
Einfach absolute Weltklasse.
Ja, Georg und ich spielen uns zwar im Podcast immer wieder die Bälle hin und her, aber Tennisexperten sind wir nicht. Insofern eine nette Information.
Hallo, Justin, ich bin auch mal Tennismeister geworden mit dem TC Biestal in Saarland, in der Saarland Herren Senioren 30 Liga Bezirksliga oder sowas.
Bruder.
Sehr schön. Ich wollte aber gerade noch sagen, Herr Reschke, Sie wissen ja, wie es läuft im Blogger- und Podcaster-Geschäft. Das hier werden wir jetzt natürlich als Zitat gnadenlos ausnutzen müssen. Reschke mit Ankündigung, Neujahrszeit als Nummer 1 läuft ab.
Ja, ist doch klar. Können Sie gerne machen. Freigegeben. Manuel ist informiert. Der weiß, wenn der es von mir liest, weiß er, worum es geht. Ich habe ihm das schon angekündigt, also er wird nicht überrascht sein.
Ja. Sehr schön. Zum Abschluss des Transferfensters sozusagen, wie bewerten Sie denn grundsätzlich das Wintertransferfenster der Bayern?
Naja, dass die Bayern in einer total problematischen Situation war ja von Beginn an klar. Ja, jeder wusste, die brauchen Verstärkungen, die brauchen Ergänzungen, wie auch immer. Und jeder wusste auch, dadurch, dass sie im Sommer ein gutes Geschäft gemacht haben, was Verkäufe angeht und eben nicht die letzte Patrone wirtschaftlich verschossen hatten, wusste auch jeder, dass in der sportlichen Notwendigkeit auch eine, ich sag mal, halbwegs komfortable wirtschaftliche Situation vorhanden war. Und dann versucht natürlich jeder abgebende Verein im Gespräch mit den Bayern das zu nutzen, was die wirtschaftliche Seite angeht. Das war also nicht einfach zu lösen. Und dann muss ich sagen, wenn ich jetzt die drei Transfers mal ablaufen lasse, zu Boe habe ich schon was gesagt, ja, da bin ich sehr optimistisch, dass er den Bayern weiterhilft. Eric Dier ist ein gestandener, abrechenbarer Spieler, der der Premier League und Champions League gestellt ist und der sicherlich auch sein Ding machen wird für die Münchner. Und den Kollegen Saragossa, den kann ich nicht so einschätzen, aber das war ja ein, ich sag mal, Last-Minute-Transfer, der aufgrund der Verletzung von Coman eigentlich logisch war für mich, ja. In der Phase dann zu sagen, ja, wir brauchen jetzt auch dann doch noch einen Außenspieler mehr und diesen Transfer, den man eh im Sommer umsetzen würde, vorzuziehen, ja, war ja für mich alles andere hätte ja wirklich Sinn gemacht. Also kann ich komplett nachvollziehen. Und am Ende des Tages werden die Ergebnisse und die Leistungen zeigen. Aber von der Logik hat Christoph Freund da für mich einen guten Transfer hintergemacht. Hallo?
Ja, wir sind noch da. Ich habe jetzt eigentlich darauf gewartet, dass Georg übernimmt.
Nee, genau. Nee, ich wollte überlegen, ob du noch da rückwärts hast. Nee, genau, weil gerade über Stichwort Saragossa, Sie haben es ja gesagt, aus Sicht von des FC Bayern total logisch. Aus Sicht des Spielers auch nachvollziehbar. Was wir uns ein bisschen überlegt hatten im Vorfeld, als das Gerücht zum ersten Mal aufkam, wo die Schmerzgrenze für Granada sein würde, die ja im tiefen Abstiegskampf sind, sogar schon ein bisschen abgeschlagen sind und ob sie da jetzt nicht sogar mit dem Transfer ihre letzte Patrone irgendwie aufgegeben haben und wie hoch dafür das Schmerzgeld sein würde. Aber dem Vernehmen nach war es dann ja sogar gar nicht so hoch, was der FC Bayern zusätzlich zahlen müsste. Insofern, wie Sie es gesagt haben, No-Brainer. Aber genau, warum Justin gerade in der Kunstpause gelassen hat. Wir wollten dann jetzt übergehen zum Thema der Kaderplanung, was ja so ein bisschen der Anlass war, warum wir Sie nach einer Einschätzung fragten. Wir haben, ich weiß nicht, ob Sie es gesehen hatten, wir hatten da ein paar ausführliche Artikel geschrieben. Und uns so ein bisschen dem Stichwort, wie klein ist der Kader des FC Bayern denn jetzt wirklich? Sie hatten es gerade vorhin schon gesagt, irgendwie war die ganze Welt war sich einig, der Kader ist zu klein im Sommer oder nach Ende des Sommertransferfensters, wo es ja auch in der letzten Woche damals noch 2-3 kurzfristige Abgänge gab mit Stanisic, mit Gravenberg, mit Pavard und 2-3 potenzielle Last-Minute-Zugänge in mehr oder weniger letzter Minute geplatzt waren zum FC Bayern. Und wir wollten es da nicht so einfach stehen lassen und sagen, ja, Kader groß, klein klingt so ein bisschen simpel. Wir glauben, man muss da ein bisschen differenzieren und schauen, was heißt das überhaupt, wie viele Kaderspieler braucht man? Und es gibt ja viel mehr zu beachten. Es gibt da unterschiedliche Stärken von Spielern, es gibt natürlich unterschiedliche Positionen, unterschiedliche Profile, all das und ganz viele andere Themen. Und jetzt haben wir dann hier, oder habe ich hauptsächlich hier viele, viele tausend Worte geschrieben zum Stichwort Kaderplanung und gefühlt kratze ich immer noch an der Oberfläche, weil ich ganz viele Details überhaupt noch nicht in den Artikeln berücksichtigt habe, wie es gibt von Louis van Gaal, kennt man von früher, der wollte unbedingt einen linksfüßigen Aufbauspieler in der Innenverteidigung haben. Auf so einer Detailebene bin ich noch gar nicht und trotzdem ist alles schon so komplex, dass man sich die Frage stellt, wie viel bewusste Kaderplanung gibt es eigentlich bei Vereinen und wie viel ist eher halb zufällig, halb reaktiv, jeweils nur auf kurzfristige Verletzungen oder kurzfristige Opportunitäten auf dem Transfermarkt zurückzuführen?
Ja, wenn ich jetzt von meiner eigenen Zeit mal rückblickend das betrachte, Kaderplanung war etwas, was mit einer wahnsinnig hohen Intensität immer betrieben worden ist. Mit einer Problematik, du kannst einen wunderbaren Plan haben und dann verändern sich Situationen von jetzt auf gleich und manchmal hast du das Glück, noch reagieren zu können. Wie jetzt Koman Saragossa, wenn Koman sich eine Woche später verletzt hätte oder dann wäre ein Reagieren gar nicht mehr möglich gewesen als Beispiel. Ja, das war dann noch eine, ich sag mal vom Zeitpunkt her noch.
Noch halbwegs Glück.
Doch, Glück in Anführungsstrichen.
Glück im Unglück,
Glück im Unglück, so könnte man es vielleicht ausdrücken. Also Kaderplanung ist natürlich ganz gravierend, weil zu wenig Spieler ist ein Riesenproblem. Zu viele Spieler mit Stammplatzambitionen ist auch ein Problem, weil du dann eine hohe Unzufriedenheit hast. Dass es in München an der einen oder anderen Kaderstelle ein bisschen gehapert hat. Und die Tiefe des Kaders zumindest diskussionswürdig war, ist ja klar. Aber wenn wir jetzt mal die bisherige Saison nehmen von Bayern München, ja, dann ist festzustellen, dass die ersten 19 Kaderspieler, ich meine jetzt die Feldspieler in der Hinrunde, die gesamte Spielzeit immer gespielt haben. Es war dabei der Kretzig mit 4 Kurzeinsätzen, der Saar mit 2 Einsätzen und Zvonarek, ich weiß gar nicht, ob ich den richtig ausspreche, mit einem Kurzeinsatz. Alle anderen, die gesamte andere Spielzeit ist eigentlich von den ersten 18, 19 Kaderspielern, zu denen nachher noch als Überraschungsgast, sag ich mal, der Pavlovic mit dazugekommen ist, der sich ja dann aufgrund dieser Konstellation auch bewährt hat und auf dem Weg ist, eine etablierte Größe zu werden. Ja, also ist ja nicht so, dass die Bayern jetzt da sechs Mann aus der Nachwuchsabteilung spielen lassen mussten. Ja, sondern eigentlich, wenn sie die Spielzeit bisher durchgehen, eigentlich hat es besser gepasst, als es nach außen hin den Anschein hatte. Ja, ob dann der Trainer selber sagt, ich hätte auf der oder der Position gerne noch ein anderes Profil, und da ist ja immer dieses Dauerthema der Holding Six ist ja immer wieder aufgekommen. Das ist noch eine ganz andere Geschichte, in die man eintauchen müssen. Ist das der Spieler, der den Bayern fehlt? Ist das zwingend die Größe, die man braucht? Aber ansonsten hatten wir auch vielen Spielen, wir haben ja in den Spielen oftmals hatte den einen, die müssen wir jetzt mit dem letzten Rest des Schützenfestes spielen, ne? Wenn du vorher die Diskussion immer mitbekommen hast, dann hast du auf die Mannschaftsaufstellung geguckt, hast auf die Einwechslung geguckt, hast du gesagt, naja, also ja, was ist okay. Passiert? Ne? Wir waren alles gestandene Kaderspieler von Bayern München, die alle internationales Niveau haben oder zumindest nationales Spitzenniveau haben, die zum Einsatz gekommen sind. Also so viel ist in der Hinrunde aus Kadersicht, aus meiner Warte heraus, gar nicht falsch gelaufen. Ne?
Ja, genau, ja, also. So ist es. Ne? Wir haben da ja auch Ihre Analyse, die Sie schon vor über 10 Jahren gemacht hatten, mit den berühmten 95% der Spielzeit, für die es selbst international nur 20, 21 Spieler braucht. Das haben wir uns ja auch für den FC Bayern angeschaut und international. Sie haben da natürlich dann Vereine wie Manchester City, Liverpool, Real Madrid oder ähnliche mit drin, die in ihren heimischen Ligen nochmal mehr Spiele haben, allein weil die Liga größer ist, teilweise noch in den heimischen Pokalwettbewerben zusätzliche Spiele wie in England oder in Spanien gibt es in der Copa del Rey Hin- und Rückspiel. Das heißt, die anderen internationalen Großvereine haben noch mehr Spieler, brauchen also auch einen größeren Kader. Und wir haben uns das dann jetzt mal für den FC Bayern angeschaut und tatsächlich ist es so, diese berühmte Marke von 95% der Spielzeit, dafür hat der FC Bayern seit 2010 im Durchschnitt nur 18 Spieler gebraucht. Also das ist genau das, was Sie gerade gesagt haben, am Beispiel der aktuellen Spielzeit. Letztlich der 19., 20., 21. gestandene Profi, selbst wenn der im Kader ist, der bekommt normal fast gar keine Spielzeit.
So, und dann hast du ein Problem. Dann hast du Unzufriedenheit, dann musst du auch nachher ein Investment betreiben für diese Position, die nicht in dem Verhältnis zur sportlichen Notwendigkeit steht. Ne? Natürlich oft sind die Trainer sind natürlich froh, wenn sie eine Alternative mehr noch haben mit hoher Qualität, aber dieses Frohsein bei denen hat auch immer seine Grenzen, wenn nämlich zu viel Unzufriedenheit da ist im Kader, wenn zu viele Spieler dabei sind, die du womöglich noch sagen kannst, du sitzt jetzt auch ja auf der Bank, sitzen ja mittlerweile alle, die Bänke sind ja größer geworden oder die Möglichkeiten sind ja vielfältiger geworden. Aber wenn die dann 3, 4, 5 Spiele nicht spielen, Spieler mit einem oder kaum spielen, kaum Minuten haben, maximal so ein paar geschenkte Minuten ab der 80., dann hast du Unzufriedenheit im Kader. Und deshalb gilt es bei der Kaderplanung immer diese Kerntruppe, diese erste 19 Feldspieler, ja, die gilt es ganz gewissenhaft auszuwählen. Und dann ist es für meinen Begriff optimal, wenn du dann hinten dran diese Pavlovic oder Kretzig hast, wo du sagst, die nehmen wir jetzt dazu, die sind im Training, sind die voll dabei, die helfen uns im Training und die haben dann über diese Kurzeinsätze oder auch über spezielle Notsituationen dann immer wieder mal die Chance, sich zu beweisen und zu sagen, ja, wir sind soweit, wir können spielen. Ja. Von daher gesehen nochmal, ich finde, dass Bayern viel besser mit dem Kader durch die Saison gekommen ist bislang, als es den Anschein hatte, als es oftmals diskutiert wurde. Ne, ist natürlich auch so, bei Bayern München ist halt alles ein Thema und dann wird es auch gerne mal rauf und runter diskutiert.
Ja, da gibt es ja auch, in der Vergangenheit gab es ja immer mal wieder dann auch Unruhen, sage ich mal, beispielsweise um die Situation von Thomas Müller. Auch in dieser Saison wurde ja viel probiert, dort die Unruhe, sage ich mal, reinzubringen rund um Thomas Müller, der ja nicht ganz so viel Spielzeit hat, wie er es in der Vergangenheit mal gewohnt war. Wie bewerten Sie seine Situation und war das in der Vergangenheit vielleicht genau so ein Problem von Unzufriedenheit, was Sie gerade geschildert haben?
Naja, also die Thomas Müller zwar von 2015, 2016, 2017, wie auch immer, mit dem heutigen, das ist ja auch schon, irgendwann ist es ja auch mal ein Unterschied, ja. Der Satz, Müller spielt immer, ne, der wird ja 2027 dann auch nicht mehr unbedingt die Gültigkeit haben. Ne? Die Menschen werden ja auch irgendwann mal älter. Ich fand übrigens, dass der Thomas, so wie ich das mitbekommen habe, bisher da mit totaler Gelassenheit und Ruhe reagiert hat und immer, wenn er spielen musste, seine Leistung abgeliefert hat, ne? Oder dann eben auch nochmal entscheidende Aktionen hatte. Dieses Thema, das können nur der Trainer und eben die ganzen da dabei sind, ideal beurteilen. Fakt ist, in der Offensive, durch diese Konstellation, dass du Kane, Musiala, Sané und Coman hast, ja, das sind ja vier internationale Spitzenspieler, da hast du ja vier Positionen, die sind ja eigentlich gesetzt. Ja, die sind ja gesetzt. So, dann bleibt ja nicht mehr viel, wo der Thomas dann auch eigentlich spielen sollte oder könnte oder müsste. Ne? Muss man ja auch mal festhalten. Ne? Ja, also von all dem, das finde ich auch alles im grünen Bereich.
Alles ja, im grünen genau. Bereich.
18 Spiele, ich lese gerade 18 Spiele, 8 Einwechslungen von, wie viele Bundesligaspiele haben wir bisher? 20?
20.
18 Mal zum Einsatz gekommen, 18 Mal zum Einsatz, 8 Mal eingewechselt. Ein Tor, 7 Vorlagen, alles grüner Bereich. Wunderbar, ein bisschen weiter im Text.
wunderbar. Das klingt doch ganz gut. Nee, aber ich fand es gerade, Sie hatten es gerade angesprochen, diese vier Weltklasse-Spieler in der Offensive des FC Bayern, die grundsätzlich Rotationen außen vor oder Verletzungen gesetzt sind. Mich, das muss ich ganz ehrlich sagen, hat es ein bisschen überrascht, dass Thomas Tuchel da wenig flexibel spielt. Er hat sehr, sehr viele Alternativen in der Offensive. Er hat aber tatsächlich nie oder fast nie mit 5 Offensiven in der Startelf gespielt. Hat Sie das irgendwie überrascht oder hätten Sie das so ähnlich von Thomas Tuchel erwartet?
Naja, dann sind wir jetzt bei den 6er-8er-Positionen. Ja. Die sind ja auch mächtig besetzt bei den Münchnern. Ne? wie hätt's denn, wenn du diese ganz klare ballerobernde 6, ja, diesen Martinez-Typ, den hast du einfach nicht im Kader. So, das heißt, du spielst eigentlich immer mit, ich würde mal sagen, sehr offensiven Sechsern oder eigentlich mit einer Doppel-8 auf der Position, ja, weil egal wer es ist, für mich sind das auch in der Tat alles mehr Achter, die Münchner da haben, ja. Die sind natürlich auch gemeinsam so eine 6-8-Position ausfüllen können müssen. Das ist ja auch keine Frage. Aber dadurch, dass dieser Fels, den du da hinten hast, defensive Absicherung fehlt, sondern du eine andere Konstellation an Spielern hast, kommst du automatisch viel darauf, eigentlich nur mit diesen Vieren zu spielen. Ne? Und Dreierkette, ich habe es jetzt nicht alles so extrem verfolgt, aber der Thomas bevorzugt ja schon deutlich die Viererkette. Ich spiele ja fast immer mit Viererkette. Ich weiß nicht, haben die Dreierkette häufiger gespielt? Nee, ne?
Er hat es mal probiert. Ich bin ziemlich sicher, dass er es mal probiert hat. Aber grundsätzlich auch vor allem Viererkette. Ich glaube, das liegt auch ein bisschen an der Struktur hinten in der Abwehr. Ja. Also wie viele Spieler ja dort auch zur Verfügung hat. Da war der Kader ja vor allem sehr dünn besetzt. Insofern tendiert man als Trainer ja dann auch dazu, eher mit zwei Innenverteidigern zu spielen, wenn man schon nicht so viele auf hohem Niveau im Kader hat. So. Aber Sie haben es gerade schon angesprochen, das ist ein ganz interessantes Thema, gerade das Thema Holding Six sozusagen, die ja immer wieder beim FC Bayern gefordert wird. Jetzt wird immer wieder von der Holding Six gesprochen, da werden aber ganz unterschiedliche Spielertypen dann immer wieder genannt. Wenn wir jetzt über Zubimendi sprechen, dann ist das ja ein komplett anderer Spieler als ein Palinha zum Beispiel. So, und wenn wir da jetzt nochmal nachhaken bei Ihnen, was glauben Sie, was braucht der FC Bayern München auf dieser Position? Eher ein Javi Martinez oder eher ein Spielgestalter wie Thiago?
Ja, also diese offensiveren Part, ne? Wenn du jetzt also den Ball oben und Sechser hast, dann hast du ja die Spieler daneben, ich sehe Kimmich eigentlich dann am stärksten, ja. Wenn der Joshua Kimmich neben sich einen Fels hat, ja, dann hat er eben auch die viel mehr Möglichkeiten, seine offensiven Qualitäten einzubringen. Ja, der Joker Tore vorbereitet, der hat ja auch eine vernünftige Quote an einem Torerfolg. Du hast dann aber immer noch mit Goretzka, mit Leimer und neuerdings mit Pavlovic und eben auch mit Guerrero. Du hast ja viele Spieler, die dann wirklich gut in der Lage sind, sehr gut in der Lage sind, daneben zu spielen. Ja, das würde eher schon fast ein Problem werden innerhalb des Kaders, wenn du diese Position dann besetzt hast, diese Holding Six. Du hast davor die vier, die wir angesprochen haben, mit Musiala, Kane, Sané und Koman, ja, da hast du ja nur noch eine Position dann im Mittelfeld frei und du hast dann drei, vier Hochkaräter, die sich dann um diese Position in Anführungsstrichen schlagen. Ne? Das kann ja auch wiederum ein Planungsproblem werden. Da musst du schon gucken, wie du das gestaltest und aufhängst. Ne? Weil Leimer ist ja am Ende des Tages, kann der ja rechter Verteidiger spielen. Ne? Was der Joe auch mal könnte, ne? Hat er ja auch im Champions League Finale dann gegen Paris, gegen Mbappé sehr gut gemacht. Aber grundsätzlich sehen die Spieler sich ja alle nicht als rechter Verteidiger. Sind ja alles innere Mittelfeldspieler. Ne? Also da wird's tricky für den FCB. Wenn du diesen Spieler verpflichten könntest oder würdest.
Na, liegst du gerade wieder auf dem Sofa und schaust Fußballspiel um Fußballspiel, aber irgendwie fühlst du nichts mehr? Das muss nicht sein, denn jetzt gibt es Copa TS. Nein, kleiner Scherz. Obwohl, nicht ganz so kleiner Scherz. Copa TS gibt's wirklich. Es ist ein neuer Fußballpodcast von mir, Tommy Schmidt, in dem ich einmal in der Woche über alles rede, was mich zum Thema Fußball und der aktuellen Fußballsituation so interessiert. Das mache ich aber nicht alleine, sondern mit einer Person aus meiner ganz persönlichen Fünferkette, die immer wieder wechselt, bestehend aus Dr. Turi Knag, Ex-Nationalspielerin, Jana Wosnitzer, Sportjournalistin, Gregor Rühl, Fernsehautor, Terence Boyd, Stürmer beim 1. FC Kaiserslautern, Christoph Kramer, Weltmeister. Mehr muss man dazu doch nicht sagen. Und ich habe aber auch immer mal wieder wechselnde Interviewgäste, die so kommen. Es war schon Mats Hummels zu Gast, es war Fabian Rehse zu Gast, Jonas Hector, Fabian Scheer von Newcastle United, aber auch Paul Kalkbrenner und Tom Kaulitz. Wer war da alles dabei? Also, vielleicht kann ich dir irgendwie den Spaß am Fußball zurückbringen. Hör doch mal rein, Copa TS, immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.
Wie wird sowas entschieden innerhalb eines Clubs? Also wie sind die Anforderungen für Positionen geplant, wenn wir jetzt über Holding Six sprechen? Das ist ja alles gut und schön, aber wie ich es gerade schon gesagt habe, sucht man eher einen Javi Martinez, sucht man eher einen Thiago oder sucht man Jens Jeremies in Anführungsstrichen? Wer entscheidet das beim FC Bayern und wie sind da die Abläufe?
Ja, ich habe ja da gearbeitet. Ich kenne natürlich die Entscheidungsprozesse. Deshalb würde ich jetzt mal weggehen vom FC Bayern, sondern wird es mal grundsätzlich.
Gerne.
Du hast immer einen Kreis von Entscheidern. Ja, das ist von Club zu Club verschieden. Aber Fakt ist, du hast die sportliche Führung. Das ist bei den meisten Bundesliga-Clubs ist das schon eine Doppelspitze. Ja, die sportliche Entscheidung trifft gegebenenfalls noch der Scouting-Chef. Dann logischerweise auch der Trainer, dann gibt es so kleine Runden, in denen das besprochen wird, was suchen wir, was wollen wir machen. Da sind dann vielleicht ist auch mal beim ein oder andere bei Bayern natürlich durch Hoeneß und Rummenigge hast du natürlich da Schwergewichter an deiner Seite, die dann auch noch ihre Gedanken beitragen, vermutlich. Ne? Zu meiner Zeit war es ja noch anders, da waren Rummenigge, war ja Chef von dem Laden, ne? Der war sowieso immer in diesen Prozessen voll mit involviert und hat auch die letzte Entscheidung gehabt, immer. Ja? Und Uli Hoeneß war natürlich dann auch Bestandteil dieses Prozesses. Die haben jetzt eine andere Rolle, inwiefern die, klar, man hat es ja mitbekommen, gab ja diesen Transferausschuss da im Sommer, aber inwiefern die jetzt aktuell noch tief in den Themen drin sind, kann ich nicht beurteilen, aber auf deren Urteil legst du natürlich auch immer nochmal Wert. Aber grundsätzlich hast du einen Kreis von 4-5 Leuten, die den Kurs oder die Idee festlegen. Dann kommen die Vorschläge aus der Scouting-Abteilung, da werden einzelne Positionen besprochen und dann geht es natürlich auch immer, nee, ist ja kein Wunsch gesagt, geht es natürlich auch immer noch mal um wirtschaftliche Umsetzung. Und dann würde dann bei Bayern München dann eben sicherlich während Christian Dresen auch noch ein ganz wichtiges Wort mitsprechen. Wie sieht es aus? Wie ist die wirtschaftliche Umsetzbarkeit? Ja.
Auf diese Abläufe, die finde ich sehr spannend, will ich später noch mal kommen. Sie haben jetzt gerade Uli Hoeneß erwähnt. Das bringt mich noch zu einem anderen Thema. Uli Hoeneß hat mal geäußert, schon ein bisschen was länger her, da hat er gesagt, Nein, du kannst nicht drei Ribéries im Kader haben. Franck lebt davon, dass er viele Bälle bekommt. Und was meinen Sie, was er veranstalten würde, wenn er sich quasi das Sonnenlicht mit mehreren Spielern teilen müsste, mehreren Weltklasse-Spielern? Und Hoeneß war ja immer ein großer Freund davon, ich nenne es mal verschiedene Hierarchieebenen im Kader zu haben. 2, 3, 4, vielleicht auch 5 gestandene Weltklasse-Spieler, wo aktuell natürlich Neuer und Harry Kane auf jeden Fall dazugehören. In der Vergangenheit ein Philipp Lahm, ein Robert Lewandowski, ein Thomas Müller mindestens mal in seiner Hochphase. Dann kommen dahinter Bastian Schweinsteiger natürlich auch, Arjen Robben nicht vergessen. Also an Weltklasse-Spielern, glaube ich, hat es nicht gemangelt. Aber es ist natürlich immer eher die Spitze, diese Weltklasse-Spiele. Und dann gibt es eher so einen, ich nenne mal so einen breiten Mittelbau. Das klingt jetzt dafür, dass das alles Superstars sind und Nationalspieler, klingt das fast ein bisschen zu bescheiden. Aber Sie wissen, was ich meine. Im Vergleich zu einem Harry Kane ist ein Serge Gnabry natürlich eine Ebene drunter. Und dann gibt es noch, glaube ich, eher klassische Backup-Spieler, wo heute ein Bouna Sarr, wenn er fit wäre, dazugehören würde, wo früher Van Beuten als älterer Spieler dazugehörte, Claudio Pizarro, heute ein Choupo-Moting etc., die eher so eine Kaderfüller-Reserverolle haben und die Jugendspieler. Wenn ich an so eine Struktur denke innerhalb des Kaders, sagen wir 5 Weltklasse-Spieler, dann wir haben vorhin mehrmals diese 18, 19 Feldspieler, die du brauchst, also noch 13, 14 gestandene Starspieler. Und dahinter dann eher die Backups und Talente. Ist das eine bewusste Planung, die man irgendwo auch als Zielbild definiert, als Sie als technischer oder Sportdirektor, Sportvorstand? Oder ist das eher etwas, was sich dynamisch im Saisonverlauf oder über die Jahre hinweg entwickelt?
Ist beides. Du hast zum einen, ist doch klar, dass du gar nicht so viele dieser Top-Leute immer in einem Kader haben kannst. Ne? Auch da ist wichtig, dass du 3, 4 hast, die vorangehen, die Kabine auch lenken und leiten und die die Richtung vorgeben innerhalb der Mannschaft. Ja, da brauchst du, wenn du da 10 hast, die alle mit demselben Anspruch da sind, dann wird es auch politisch ein bisschen komplizierter. Prima ist, wenn die 3, 4, die vorne anstehen, wenn die einer Meinung sind, ne? Wenn die an einem Strang ziehen. Und das hat der Club eigentlich in der Vergangenheit immer sehr gut geregelt bekommen und das hat sich immer sehr gut entwickelt. Ja. Diese Spitzenspieler-Diskussion, ja, da gibt es ja immer die Frage, ich weiß das, zu meiner Münchner Zeit wurde unheimlich oft, ich habe diskutiert, was passiert, wenn Lewandowski ausfällt. Ne?
Ja.
So. Ich hatte diese Gespräche dann oft mit dem von mir sehr geschätzten Carlo Will, der Kicker-Mann der Bayern über viele Jahre, ne? Mit dem man wirklich auf einem sehr, sehr guten Niveau auch immer mal wieder diskutieren konnte. Ne? Habe ich immer gesagt, ja, das ist eigentlich ganz einfach. Ich spreche mit dem Higuain und sage dem, pass auf, dann komme ich jetzt mal von Juventus zu Wien. Wir bezahlen an Juventus 80 Millionen Ablöse. Der Higuain, der bekommt auch ein dickes, fettes Gehalt. Und wir sagen dem, aber du weißt ja, der Lever, der will ja immer spielen. Aber eins ist klar, wenn wir am 6. Champions League-Spieltag qualifiziert sind und haben noch ein Auswärtsspiel in Moskau, dann darfst du spielen. Und ab und zu darfst du auch mal, wenn wir eine englische Woche haben und ganz wichtige Spiele sind, dann geht er auch manchmal schon in der 83. raus. Ungern zwar, weil er.
Ich wollte sagen, bei Lewandowski wirklich sehr selten.
Dann, ungern, weil der natürlich weiß, ich kann in der Schlussphase noch ein Türchen machen, aber ab und zu, das regel ich mit dem. Ne? Und dann haben wir den Backup für den Lewandowski. Es gibt einfach Spieler, die kannst du nicht gleichwertig ersetzen. Wie willst du Manuel Neuer? Absolut, Sven Unrecht hat er dir aber Jahre hinweg sehr gut gemacht. Aber wie willst du Manuel Neuer gleichwertig ersetzen? Wie soll das gehen? Wie willst du Lewandowski gleichwertig ersetzen? Wie willst du Kane gleichwertig ersetzen? Das ist gar keine Chance. Das geht sportlich nicht. Und das geht auch wirtschaftlich nicht. Du kannst sicherlich 2 internationale Top-Innenverteidiger haben. Ja, ist ja klar, weil du mit einer Viererkette spielst. Das kannst du 2 haben. Aber 2 Mittelstürmer oder 2 Torhüter vom Niveau geht nicht. Ne? Das ist jetzt ein Beispiel. Da muss man immer sagen, ja, aber wenn der verletzt ist, der spielt aber jedes Jahr über 90% über so und so viele Jahre. Spielt der konstant, der ist nicht verletzt. Natürlich kann er mal verletzt werden. Natürlich kann, Manuel hat ja in den vergangenen Jahren sogar wirklich mal ab und an mal Pech gehabt mit, mit Verletzungen. Ne? Aber diese Spieler kannst du nie gleichwertig setzen. Keine Chance. Keine Chance. So. Und so ist die Problematik ganz so links und rechts auf verschiedene Positionen, auf das Gesamtkonstrukt, auch auf die Führungspersönlichkeiten. Es gibt keine absolute Sicherheit in der Kaderplanung. Die gibt es nicht. Sondern es gibt Erfahrungswerte, es gibt ein Gespür, es gibt auch natürlich das Wissen, wie oft habe ich hier einen verletzungsanfälligen Spieler, gehe ich hier ins Risiko rein oder wie sieht das aus? Das spielt alles in der Kaderplanung eine Rolle mit und deshalb ist es auch total diffizil. Und auf der anderen Seite hast du nie die 100% die Sicherheit. Was wäre denn passiert, wenn Bayern hätte das geschafft mit den Palini und der hätte sich verletzt? Ja, und dann? Ja, es gibt keine absolute Sicherheit in der Kaderplanung, ausgeschlossen.
Ja, ich glaube, das ist eine wichtige Erkenntnis, die auch zu oft einfach ausgeblendet wird, auch in der medialen Berichterstattung, natürlich auch bei Fans. Ne? Es ist immer, man kommentiert immer so ein bisschen, wie es gerade ins Narrativ passt. Genau die Beispiele, wie Sie gerade genannt haben. Verletzt sich der Lewandowski wie vor 3-4 Jahren im Viertelfinale damals gegen Paris und Bayern scheidet aus, dann ist danach die Kritik groß, warum hatte Bayern keinen Backup der gleichen Qualität? Und umgekehrt hat man den Higuain, den Sie beispielhaft jetzt genannt haben, und der sitzt auf der Bank und dafür spart man das Geld an einer anderen Stelle und oder der Spieler ist unzufrieden und es gibt entsprechende mediale Begleiterscheinungen. Dann ist die Kritik groß, dass der Kader viel zu groß sei und FC Hollywood und dies, das ist es ist wirklich schwierig und genau das. Es ist einfach, wenn man Pech hat mit einer Verletzung eines entscheidenden Spielers zu einem entscheidenden Zeitpunkt der Saison, dann ist das einfach so und dann muss man das akzeptieren.
Ich kann mich erinnern, dass Bayern ja mal mit Pepe Reina einen relativ hochkarätigen Ersatz für Manuel Neuer hatte, aber der war dann eben auch nach einem Jahr schon wieder weg, also das stimmt natürlich. Und selbst ein Sandro Wagner, den man ja dann irgendwann geholt hat für Robert Lewandowski als Ersatz, der das auch gut gemacht hat, sicherlich auf einem anderen Niveau, aber selbst der war ja dann relativ schnell auch wieder weg, als das Angebot aus China kam.
Ja, Sandro Wagner und Choupo-Moting waren ja optimale Alternative zu Lewandowski. Das waren beides richtig gute Bundesligaspieler, die ein Rollenverständnis hatten, die konntest du auch mal neben Lewandowski reinschmeißen. Ja, das waren für mich, diese beiden Spieler waren Top-Entscheidungen. Ich weiß noch, nehmen wir den Paul Pepe Reina, weil ich damals mit eingebunden war. Wir hatten einen spanischen Trainer zu dem Zeitpunkt, der mit dem auch auf Heimatsprache sprechen konnte und war in Verhandlungen ja mit Reina involviert und eigentlich gab es schon die Aussicht, du bekommst ein paar Spiele mehr, ich habe immer gesagt, bei Bayern München, wer da im Tor steht, das entscheidet nur einer. Das ist weder der Trainer noch der Torwarttrainer. Und das ist auch nicht Karl-Heinz Rummenigge und auch nicht Uli Hoeneß, sondern das ist ein ganz anderer, der das entscheidet.
Ich habe eine Vorahnung, dass er ein guter Tennisspieler ist.
Das ist der, der jetzt bald die Nummer 2 auf dem Tennisplatz bei Bayern. Der entscheidet das ganz alleine. So, und Emanuel spielt das nicht. Und ich weiß noch, ich war bei Schalke, als damals die Anfrage Alex Nübel kam. Ich habe mit dem Alex lange gesprochen. Ich sage, Alex, Du machst einen Fehler. Du wirst nicht spielen. Der Manuel wird dir keine Spiele schenken. Der will spielen, der ist besessen, Ende vom Lied. Der hat in Moskau gespielt, der 6. Champions League Spiel. Ich glaube, der ist in einem Jahr, ich weiß nicht mehr, auf 3 oder 4 Einsätze gekommen. Ja. Ne? Weil es schon Absichtserklärungen gab, wohl. Was sowohl damals Alex als auch sein Berater glaubhaft vermittelt haben uns auf Schalke. Aber Fakt ist, ich habe gesagt, egal wer dir irgendwas zugesagt hat, wenn der Manuel fit ist, dann spielt er. Und eins ist klar, der ist besser wie du. Ja, so einfach ist es dann im Leben. Ne? Ja, so. Naja, aber deshalb sage ich, dann ist dieses ganze Kader, diese zweite Torgeschichte, ich war ja auch an der Idee Ulreich und an der Umsetzung, war ich ja auch mit beteiligt. Ja, das war eine intelligente Idee, das war eine gute Lösung. Das war eine gute Lösung, eine sehr gute. Zumal dann eben auch noch was Persönliches hinzukommt. Du hast einen absoluten Top-Profi, der ein klares Rollenverständnis hat. Dann finde ich auch immer ganz gut, wenn er auch einen gewissen Anteil an deutschen Spielern mit gerade hast, das hast du auch durch den Sven, hast du dann auch noch jemand, der auf seine Art in der Mannschaft noch einen Wert hat. Der dann, wenn er gefordert war, auf einem richtig guten Niveau das erfüllt hat. Ja, aber Leno Trapp oder Destegen bekommst du nicht hinter Neuer, das ist auch klar.
Lena Oberdorf hat mal in einem Interview mit der Zone, glaube ich, gesagt, es zählt auf dem Fußballplatz nicht, ob du 21 bist, es zählt, ob du ein Leistungsträger bist oder nicht. Welche Rolle spielt das Alter in der Kaderplanung? Teams, die Weltmeisterschaften oder die Champions League gewonnen haben, sind oft relativ jung. Große Teams andererseits, hat man das Gefühl, wollen ja eher fertige Stars kaufen und eben diese Leistungsträger und erfolgreiche Stars vor allem auch behalten, was ja auch den Altersschnitt eher nach oben treibt. Was ist da die richtige Mischung? Was ist da Ihre Erfahrung?
Was ist die richtige Mischung? Das ist jetzt so pauschal zu beantworten, ist ja gar nicht möglich. Ne? Ich weiß ja, wir sind mit Bayer Leverkusen vor, ich glaube mal 2010, wir waren deutscher Vizemeister geworden, vor Bayern, hinter Dortmund, ich weiß, war 2009, 2010, ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, da hatten wir eine extrem junge deutsche Mannschaft und hatten so eine Säule wie Sammy Hyypiä als erfahrener Spieler dabei. Unser Schnitt war extrem jung, ja. Es gibt, und normal kannst du aber auch mit der erfahrenen Mannschaft plötzlich mal diesen Erfolg haben, weil die eingespielt sind, weil die sich funktionieren. Schauen wir mal, die Freiburger, wie die seit Jahren Kaderplanung auf allerhöchstem Niveau betreiben, mit oftmals 19 deutschsprachigen Spielern in der Stammformation, wo die immer Wert drauf gelegt haben. Nur mal, die haben auch ihren Kaderplan auf einer ganz anderen Ebene, als es vielleicht bei Real Madrid oder Bayern München oder Manchester City der Fall ist. Aber es gibt keine Wahrheit. Es ist immer eine Frage der Qualität der Spieler und natürlich muss in sich alles zusammengreifen, du musst die Position vernünftig besetzt haben. Jupp Heynckes hat immer einen Ausdruck gebraucht, der ganz wichtig war. Der hat, ich brauche ein paar polyvalente Spieler. Ne? Ja, Spieler, die auf mehreren Positionen in der Lage sind, auf einem guten Niveau Leistung zu bringen. Gerade wenn du dich hinten dran hast, sind die extrem wichtig. Ne? Aber dieses Allgemeine muss in der Regel brauchst du natürlich ein paar erfahrene Spieler, aber auch Ich habe es auch immer gern gehabt, wenn man einen gewissen Anteil von wirklich hungrigen Jungen, im Idealfall auch noch ein paar deutschen jungen Talenten hatten. Das fand ich immer klasse im Planspiel.
Ja, ich glaube auch, dass das wichtig ist, dass man dort einfach ja eine gewisse Dynamik reinbekommt durch junge Spieler und die auch einfach dann ein bisschen am Sockel der alten kratzen. Sie haben jetzt so ein schönes es ist gar nicht mehr neu, so ein schönes Stichwort genannt, die Polyvalenz, Spieler, die auf verschiedenen Positionen eingesetzt werden können und das trifft im modernen Fußball, ich wollte jetzt sagen, bis auf Torhüter, auf alle Spieler zu, aber mit Manuel Neuer ist da vielleicht sogar das falsche Beispiel. Jetzt ist Polyvalenz so ein bisschen, meiner Beobachtung nach zumindest, der Fluch und Segen, weil einerseits, gerade für die Spieler hinten dran ist es natürlich super, Sie haben es gerade gesagt, Heynckes zitiert, es gibt ja nichts Besseres, als einen auf der Bank sitzen zu haben, den du für 4-5 Positionen reinbringen kannst. Umgekehrt ist es aber so, wenn du Spieler hast, wir haben vorhin Konrad Leimer genannt, der im Mittelfeld spielen kann oder als Rechtsverteidiger, ist ja auch gleiches gilt für Joe Kimmich, früher David Alaba, der Außenverteidiger spielen konnte, Innenverteidiger, aber am liebsten im Mittelfeld gespielt hätte, etc. Meine Wahrnehmung ist aber so ein bisschen, mit dieser Polyvalenz hat man immer auch irgendwie eine gewisse Ausrede und man neigt dazu, Spieler doppelt zu verplanen, weil man sich sagt, ja, der kann ja auch die andere Position spielen. Das Dilemma ist dann nur, er kann ja nur einmal gleichzeitig spielen. Täuscht da meine Wahrnehmung oder ist das vielleicht so ein bisschen manchmal so, wie soll ich sagen, so nicht nur vorteilhaft, polyvalente Spieler zu haben?
Also wenn du dann nachher 14 Spieler hast im Kader, die eigentlich so spielen sollen, weil die auch mehr, dann ist es der Nachteil. Wenn du aber 18, 19 hast, dann ist es gut, wenn diese 18, 19, wenn du ein paar dabei hast, die mehrere Positionen spielen können. Ne? Da sind wir ja auch wieder, du hast einen gewissen Teil von Experten. Ne? Das ist ja klar, sag mal, Davis wird es schwer tun, auf der 10 zu spielen, ja, oder mit dem Stürmer. Ja, der ist ein linker Verteidiger. Und die Nick und Upamecano sind sind Innenverteidiger. Die können zur Not mal vielleicht auch auf der Sechs spielen, aber das sind klare Spezialisten. Du brauchst diese Reimers, die dann auch mal zur Not auf einer anderen Position ihren Mann auf Bundesliga-Niveau stehen können. Ne? Auch da sind wir wieder bei dem Thema, dass das Gesamtgebilde muss dann stimmen. Aber sicherlich richtig ist, wenn du jetzt zu viele Spiele hast, wo du meinst, ja, die können ja da und du kommst, hast dann nachher nur 14, das wäre natürlich Schwachsinn, ne? Das wäre Quatsch.
Genau so ist es. Wobei noch eine Ergänzung. Ich glaube, Alfonso Davies hat in der Nationalmannschaft bei Kanada, das ist natürlich ein anderes Niveau, da hat er sogar ein, zweimal im zentralen Mittelfeld spielen dürfen. Aber ich weiß, was Sie meinen, genau. Bei Bayern sehen wir dort eher nicht seine Zukunft, glaube ich. Da sind wir uns einig.
Ja. Auf dem internationalen Niveau ist der linker Verteidiger.
Ja, definitiv. Ja. Alfonso Davies ist ein schönes Thema. Sie kennen sich aus und es gibt ja mittlerweile mehr Daten und Datenanbieter im modernen Fußball, die das Scouting und Transfers allgemein unterstützen. Man verliert ja fast einen Überblick. Alfonso Davies war einer jener Spieler, die mit 17 unter anderem einen ganz hohen Goal-Impact-Wert hatten. Goal-Impact ist so, für die es nicht kennen von unseren Hörern, Hörerinnen, ist so eine, ich sag mal so, eine etwas sophistiziertere Variante von einem Plus-Minus-Wert. Also wie viele Tore schießt dein Verein mit dir auf dem Feld und wie viele kassiert er im Vergleich dazu, wie gut dein Team performt, wenn du nicht spielst. Und da kann man dann so ein bisschen raus ablesen, wie wichtig, wie wertvoll ein Spieler ist. Thomas Müller und Lionel Messi sind da so die Könige dieses Werts seit Jahrzehnten. Und Alfonso Davies hatte da als 16-Jähriger, als den fast noch niemand kannte, zumindest auf einer gewissen populären Ebene, hatte der dort einen herausragenden Wert und kurz danach hat der FC Bayern ihn dann verpflichtet. Fand ich durchaus spannend. Ich weiß jetzt nicht, ob der FC Bayern auf einen Goal-Impact von ihm geschaut hat oder auf andere Daten, die wahrscheinlich auch nicht schlecht waren. Wie datenbasiert ist die Kaderplanung heutzutage und das Scouting? Kann man sagen, dass Daten irgendwie das persönliche oder das Videoscouting abgelöst haben?
Das ist eine Mischung aus allem. Zum Davies vielleicht so eine kleine amüsante Randnotiz, bevor wir dann auch nach ungefähr einer Stunde, ne, sonst wird es Ihren Hörern auch zu lang, ne, zu den zwei, drei letzten Fragen vielleicht auch kommen sollten, zu Davies. Wir wollten den damals, ich war damals Sportchef beim VfB Stuttgart, Sportvorstand, und meine rechte Hand, unser Sportmanager, der Achim Kast, war in Vancouver. Wir hatten schon Gespräche mit dem Manager von Davies vereinbart hatten, der war vor Ort, sollte abwickeln, wir waren total überzeugt, wollten ihn verpflichten. Da ruft er mich, werde ich nie vergessen, ruft er mich abends an, weißt du, wer hier ist? Ja, ich sage, ja, ist hier eine Quizveranstaltung geworden? Ja, der Neppe ist hier, mit dem Gerlinger. Ich dachte, ach, du lieber Gott. Ja, war klar, weshalb die da waren und dann waren wir damals mit VfB Stuttgart auch raus aus dem Rennen. Und deshalb kann ich das nachvollziehen. Natürlich hast du dann auch solche statistischen Werte. Der hat aber damals in der Liga gespielt, wo das, wie soll ich es ausdrücken, das war nicht aussagekräftig, sondern wir haben den beobachtet, zunächst Videoanalysen und dann eben auch zwei, drei Spiele live gesehen, diese überragende Schnelligkeit, dieses Ungestüme, das war mit einer ganz hohen Wahrscheinlichkeit klar, dass dieser Junge durchschießt. Ne? Und ja, muss man den Münchner im Nachhinein nochmal ein Kompliment machen, da haben sie sicherlich sehr, sehr gut agiert. Ne?
Ja, also, absolut.
Und dann eben, was soll ich sagen, mit Schmack und App und dann in der Abwicklung auch der Michael gerne nach.
Gut,
aber grundsätzlich nimmt das schon, wird das immer mehr, diese Daten, weil du dir dadurch natürlich auch viele Reisen sparst, auch durch Weißcout, durch die Möglichkeit, dass du die Spiele alle mittlerweile sehen kannst, dass du viel über Video abwickeln kannst. Nach wie vor bin ich aber der Meinung, dass bei wichtigen Transfers die Live-Beobachtung durch nichts zu ersetzen ist. Und zwar nicht nur eine, sondern dass du den Spieler mehrfach siehst. Du erkennst einfach mehr, wie verhält er sich gegen den Ball, wie ist die Interaktion, wenn der Ball auch mal auf der ganz anderen Seite ist, wie macht er sich wahr, wie tritt er überhaupt auf, ja. Da spielen sicherlich viele Faktoren eine entscheidende Rolle bei einer Verpflichtung.
Absolut, da ist ja dann auch die Beobachtung des Spielers unabdingbar, um die Statistiken dann ein Stück weit auch einordnen zu können.
Genau so.
Okay, Leute, es ist eigentlich ganz einfach, wer Reality-TV mag, ja, und jetzt tut nicht so, ich weiß, ihr guckt das auch, also wer Reality-TV mag, der wird diesen Podcast hier lieben. Denn Achtung, neuer Podcast von Visavi und Max-Richard Lessmann. Die beiden, die haben ihre Kräfte gebündelt und gemeinsam eine Insel geschaffen. Einen sonnigen Safe Space, eine schwimmende Oase, könnte man sagen. Für all die Menschen, deren Herzen bei Reality- und Trash-TV-Formaten höher schlagen. Herzlich willkommen bei Radio Island. Das ist der brandneue wöchentliche Podcast, bei dem Lotti und Max ihrer Leidenschaft für Trash-TV frönen. Sie gehen da die legendärsten Momente der Woche durch und auch die ein oder andere alte und neue Trash-Legende wird sicher mal vorbeischauen hier. Also hört ab sofort rein. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge Radio Island und das, na klar, überall, wo es Podcasts gibt.
Genau, dann würde ich zu noch zwei Fragen überleiten und dann machen wir den Deckel dann am Ende auch drauf. Die DFL plant ja jetzt eine Zusammenarbeit mit einem Investor bzw. mit einem strategischen Partner, um ihre internationalen Ambitionen zu stärken. Was halten Sie grundsätzlich davon? Sind die Pläne richtig und nötig dafür, auch auf einen Investor zurückzugreifen?
Ich kann es jetzt im Detail alles gar nicht beurteilen. Dafür bin ich nicht mehr nah genug dran. Fakt ist, das ist ja nicht die DFL, das ist ja kein künstliches Gebilde, sondern das ist ja der Zusammenschluss der Vereine. Und das sind mit Sicherheit viele intelligente Köpfe, die sich da Gedanken drüber machen. Und es ist doch klar, durch dieses Investorenmodell, da soll ja nicht an dem Fußball als solchen, an Kernes Fußball gekratzt werden, sondern da geht es wirklich um Investitionen, die man jetzt tätigen will, um Internationalisierung und viele andere Themen, die notwendig sind, voranzutreiben. Also ich vertraue da den handelnden Personen komplett, weil die, obwohl sie wüssten, dass es Gegenwind gibt, obwohl sie wussten, dass es nicht einfach wird, das in tiefer Überzeugung umgesetzt haben. Da sollte man einfach auch mal Vertrauen schenken.
Ich bin gespannt, wo die Reise für die DFL und die Bundesliga hinführt. Wir hatten vorhin ja schon drüber gesprochen, über 11 Meisterschaften in Folge durch den FC Bayern. In anderen Ligen, in anderen Top-Ligen ist es nicht ganz so eintönig, aber wenn man sich anschaut, wie sehr Manchester City die Premier League dominiert, letztlich was Titel angeht, die letzten 5, 6, 7 Jahre, ich glaube, da gab es nur 1, 2 Ausnahmen. Und Paris in Frankreich natürlich, in Spanien wahrscheinlich seit fast 100 Jahren das Duopol aus Barcelona und Madrid. Und durch die Champions League-Summen, die dort letztlich zu verdienen sind und generell auf dem internationalen Markt, eben wo die DFL jetzt ja vielleicht auch noch ein bisschen was dazu beiträgt, das ist natürlich vom Going Global profitiert Real Madrid natürlich mehr als UD Salamanca und der FC Bayern mehr als vielleicht der VfL Wolfsburg. Man hat also das Gefühl, dass die Ligen noch mehr auseinanderklaffen könnten, was die wirtschaftliche Stärke angeht. Hilft uns letztlich nur noch die Super League oder ein ähnliches Konstrukt für wieder irgendwie eine Art von mehr Spannung, rein vom Sportlichen her?
Also zunächst mal, wenn wir die Ligen durchgehen, klar, Manchester City hat sich jetzt oftmals durchgesetzt, weil sie halt eine starke Mannschaft und halt auch einen überragenden Trainer haben. Aber wenn ich jetzt schon die aktuelle Saison sehe, dann muss man sagen, das sind ja 4, 5 Mannschaften. Selbst Tottenham Hotspur hat noch Kontakt zur Spitze. Aber Liverpool, Arsenal, City, auch Aston Villa, die eine sehr gute Saison spielen, die sind ja auf Augenhöhe. Da ist ja ein richtiger Meisterkampf in England im Moment. Und das tut der Premier League sicherlich sehr, sehr gut. Ne? In Deutschland, deshalb lass uns vielleicht auch als Bayern-Fan ein Auge zudrücken und den Liverpool noch gönnen, wenn sie es kriegen zu kommen. Ja. Aber zurück zur Frage, Super League. Die Bundesliga ist eine wunderbare Liga. Wenn ich Woche für Woche sehe, die Stimmen in den Stadien, ich sag mal jetzt mal die Tennisball-Aktion oder die Schokotaler-Dinge, die sollte man mal ausklappen. Wir sehen, welche Begeisterung diese Clubs getragen werden, auch von der Identifikation, die in den Regionen herrscht. Ja, welche Bedeutung der 1. FC Köln, ich wohne 500 Meter weg vom Stadion, welche Bedeutung der 1. FC Köln für die Stadt hat, und das beruht eben auf der Bundesliga, dann ist das einfach fantastisch. Ne? Da sage ich mal, und die Champions League ist auch sensationell für mich als als ein besonderer Wettbewerb. Der wird ja jetzt auch reformiert. Vielleicht kommt da auch nochmal eine andere Spannung oder eine andere Idee auf. Mal abwarten. Aber die Bundesliga oder die Premier League oder La Liga, das sind so wunderbare Ligen. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass da dran gekratzt wird. Und das trägt der Fan auch. Und das ist auch die Basis des Fußballs. Und das dürfen wir auch nie verlieren. Also von daher bin ich überhaupt kein Freund von dieser Super League. Überhaupt nicht. Nee.
Wunderbar, das glaube ich, nehmen wir so mit. Ich fasse zusammen, Meisterschaft von Bayer Leverkusen statt Super League. Das ist dann vielleicht ein Kompromiss, mit dem auch unsere Bayern-Fans, die ja den Großteil unserer Hörer und Hörerinnen stellen, vielleicht leben könnten. Dann schmerzt es noch ein bisschen weniger. Herr Reschke, haben Sie ganz, ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren. Ich hätte doch circa 200 weitere Fragen vorbereitet gehabt, aber wie Sie das damals mit Bayer geschafft haben, diese ganzen Brasilianer zu scouten in den 90ern, als es noch kein Video oder fast kein Videoscouting und schon gar kein Datenscouting gab, das verschieben wir dann auf ein anderes Mal. Und ich habe mir viele, viele spannende Dinge gemerkt. Unter anderem vorhin habe ich mir drei Highlight-Kreuze gemacht, als Sie mehrmals betont haben, dass Joshua Kimmich ein besserer Achter als ein Sechser ist. Sie sprechen mir aus dem Herzen. Aber nicht nur deshalb hat es sich gelohnt. Also vielen, vielen Dank. Sehr, sehr schöne Einblicke. Und danke, dass Sie da waren.
Ja. Alles Gute, ne? Und weiterhin viel Spaß mit dem Podcast und allen voran viel Spaß mit Bayern München. Mit einem wunderbaren Verein und für mich, das kann ich rückblickend sagen, war es ein absolutes Geschenk, 3 Jahre als technischer Direktor für Bayern zu arbeiten. Das ist etwas, das war besonders in meiner persönlichen Laufbahn, gar keine Frage.
Vielen Dank, Herr Reschke.
Ja, alles Gute, ja? In dem Sinne, bis dann.
Tschüss.
Ciao,
ciao. Ciao,
ciao. Mia
San Roth, der Podcast. Falls es euch gefallen hat, abonniert uns und hinterlasst uns eine Bewertung in den einschlägigen Podcatchern eurer Wahl.